Ja.
Noch mehr, auch Konstanze Briefin ist erkältet und Daniel Marsten will nicht erkältet werden, deswegen kommt er auch nicht. Also. Ja, liebe Freunde, das Thema heute ist ja sozusagen anthroposophisches Standardthema und ich denke, von Zeit zu Zeit sollte sich jeder, der an diesen Fragen arbeitet, mal auf die sozusagen anthroposophische Motorfahrzeugkontrolle begeben und prüfen lassen, ja, ob das noch alles in Ordnung ist bei ihm. Und so sehe ich das jetzt heute ein bisschen. Ich wollte gerne ein wenig berichten über meinen Erkenntnisstand an diesen Fragen. Mein erster Chef, der Ernst August Müller, der hatte immer so launige Bemerkungen und sagte dann, ein typischer Seminarvortrag, der dauert erstens ein Mikrosäkulum und zweitens hat er drei Teile. Also Mikrosäkulum, wer gut Kopf rechnen kann, das ist also ein Jahrhundert, ein Millionstel eines Jahrhunderts, ungefähr 43 Minuten. 43 Minuten, ja. Also ich werde vielleicht etwas länger sprechen, muss man sehen, vielleicht halte ich das auch ein. Und dann sagte er, ein typischer Seminarvortrag hat drei Teile. Den ersten verstehen alle, den zweiten verstehen die Fachleute und den dritten versteht man selber kaum. Und ich will versuchen, dass der dritte Teil recht kurz wird, aber ich weiß, es gibt so einen. Ja? Und den zweiten lassen wir weg. Also ich hoffe, dass das verständlich ist. Ich habe bei uns zu Hause eine Karte gefunden. Da steht drauf, how do I know if I'm doing the right thing? Und das Ganze hinten steht drauf, FAQs, Frequently Asked Questions. Ja, also es sind Fragen, die man typischerweise stellt, wie kann ich wissen, ob ich das Richtige mache? Und ich denke, damit sind wir sozusagen in der menschlichen Grundproblematik angekommen. Diese Frage bewegt jeden, der sich irgendwie ein bisschen ernst nimmt. Und die anthroposophische Sicht darauf, oder genauer meine Sicht darauf, die möchte ich gerne heute mit Ihnen teilen. Ich bin kein Freund von Vorträgen, das ist auch mein erster dieses Jahr, im Gegensatz zu früher, weil ich den Eindruck habe, das Gespräch ist wirklich köstlicher als das Gold. Ja? Und das Gold, das die Vortragenden verteilen, ist mitunter einfach auch nur Silber oder manchmal nur Blattgold oder ja, je nachdem. Deswegen erwarten Sie nicht von mir, dass ich Ihnen sage, wie es ist. Ich sage Ihnen, wie ich sehe. Ja, und möchte Sie anregen, selber hinzugucken und zu gucken, was Sie dann sehen. Also es geht mir darum, dass wir gemeinsam ein paar Schritte machen und ich biete Ihnen an, oder ich versuche Ihnen anzubieten, einfach mal durch meine Augen auf die Fragen zu gucken und ich will versuchen, Ihnen die so ein bisschen zugänglich zu machen. Dazu möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Meine Art ist ja, dass ich auch mit Rudolf Steiner und Anthroposophie verhältnismäßig kritisch umgehe. Kritisch in dem Sinne, dass ich ein bisschen ein ungläubiger Thomas bin und nicht so schnell bereit bin, irgendwas zu glauben. Und in dem Sinne sehen Sie bitte auch die Betrachtung heute Abend auf diese Erkenntnisarten, die ich durchaus kritisch betrachten möchte, in dem Sinne, dass ich in meinem Leben gelernt habe, man macht viel mehr Fehler, als man denkt. Ja, und aus der Erfahrung wird man im Alter auch vorsichtiger. Ja? In der Jugend, da ist der Fall noch klar und eindeutig und im Alter wird es immer komplizierter und schwieriger. Und insofern sind auch die Erkenntnisstufen schwieriger und komplizierter geworden. Das würde ich gerne mit Ihnen teilen. In der Geheimwissenschaft führt Rudolf Steiner 7 Erkenntnisstufen auf. Einmalig. Tut er sonst nie wieder. Ja, da geht's los mit der gewöhnlichen Erkenntnis, dann kommt die bekannten Imagination, Inspiration, Intuition und dann kommen noch 3. Dann kommt noch das Entdecken des Makrokosmos im Mikrokosmos, sprachlich etwas anders formuliert, das Einswerden mit dem Makrokosmos und dann eine 7. Stufe, die Harmonie von allen anderen. Und ich würde gerne mit Ihnen die ersten vier und die sechste angucken. Da glaube ich, kann man die, wenn man die vierte, also Intuition, ein bisschen, wenn wir die ein bisschen gemeinsam betrachten, entdecken, dass diese sechste Stufe, also das Einswerden von Mikrokosmos und Makrokosmos, wie eine Art Anwendung davon ist. Also fangen wir mit der gewöhnlichen Erkenntnis an. Da hat uns die Geschichte gelehrt, dass mit der Aufklärung eigentlich diese Form, sich wirklich an der Welt zu orientieren, immer mehr durchgreifend wurde. Vorher war der Verstand ein mächtiges Werkzeug, aber er war oft nicht angebunden an die Wirklichkeit. Also Naturerkenntnis war bis dahin kein wirkliches Thema. Und mit der Aufklärung, also schon vorher, eigentlich mit Beginn der Bewusstseinsseele, aber sozusagen allgemein demografisch, mit der Aufklärung wurde deutlich, wir wollen nur noch das gelten lassen, was wir sicher wissen. Und das, was wir ahnen, meinen, glauben, schätzen, da wollen wir vorsichtig sein, weil die Geschichte ja gezeigt hatte, dass der Aberglaube zu allerlei Blüten getrieben hat und die reine, ich könnte auch sagen unreine Verstandeserkenntnis in die Inquisition. Also dass das bloße Folgen nach einer Idee hochgradig gefährlich, moralisch gefährlich sein kann, weil sie die Realität verliert. Im vergangenen Jahrhundert gab es da immer wieder auch Rückkehr in solche Bewusstseine. Also beispielsweise die Rote Armee-Fraktion versuchte, die Freiheit, die sie sich für die Menschen vorstellte, herbeizubomben. Ja, da ist genau das wieder passiert, dass man eine Vorstellung hat, wie es sein muss und sich dann über die Mittel, mit denen man arbeitet, nicht mehr Rechenschaft gibt. Also das Besondere der Aufklärung in meinen Augen ist, Verstehen wird Weltverstehen. Verstehen wird ein Verstehen, das sich nicht einfach nur an logischen Verhältnissen orientiert, wie das vorher der Fall war, sondern sich an den Tatsachen, die es das Bewusstsein in seiner Umgebung vorfindet, orientiert und daran heranreift. Es gibt Stellen, wo Rudolf Steiner den Sinn der Naturwissenschaft darin sieht, dass er sagt, da hat der gegenwärtige Mensch, der Zeitgenosse, die Möglichkeit, sich ein Gefühl für die Wahrheit zu erarbeiten. Keiner anderen Stelle sonst. Und das leuchtet auch ein, wenn Sie daran denken, dass Sie schon im Sozialen die Welt dadurch verändern, wie Sie sie anschauen. Also nehmen wir die Situation, dass Sie auf jemanden treffen, der Ihnen missmutig begegnet. Da gehört schon eine gewisse Souveränität und Selbstständigkeit dazu, diesen Missmut nicht gleich zu teilen. Das heißt, die Welt, die ich um mich trage, oder sogar die Welt, die ich suche, die finde ich auch. Und das muss nicht eine Welt sein, die ich dachte, dass sie da ist, also dass die dahin gehört. Also Illusionswelten bekommen plötzlich realen Charakter im Sozialen. Das wird deutlich in dem auch im letzten Jahrhundert entstandenen Sicht des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus sagt, jeder baut sich seine Welt selbst. Und der Konstruktivismus hat ein bisschen das Problem, wieso wir uns überhaupt verständigen können. Ja, weil wenn ich mir meine Welt baue und Sie sich Ihre Welt bauen, dann geht man eher davon aus, dass das wie Traumwelten sind. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Brücken dazwischen. Das stimmt aber nicht. Ja, also wir können uns verständigen. Es gibt also offenbar doch was Gemeinsames. Hat dazu geführt, dass es auch einen sozusagen etwas eingeschränkten Konstruktivismus gibt, Erlanger Konstruktivismus, die von einer gemeinsamen, strukturierten Welt ausgehen, aber doch sagen, man baut sich die Welt selbst. Und dieses, man baut sich die Welt selbst, Das ist, wenn man das jetzt anthroposophisch anleuchtet, eine Philosophie, könnte man sagen, eine Philosophie der Imagination. Ja? Bei der Imagination ist es so, na, ich mache noch kleine Fußnote, einige kennen die Geschichte, vielleicht kennen sie alle, gleichwohl bringe ich sie hier. Herbert Hahn fragt Rudolf Steiner, wie soll man sich einen Engel vorstellen? Ja, sagen, erzählen Sie es gerade. Also Frau Besser weiß genau, wie der Wortlaut ist. Ich mache es jedes Mal falsch. Ich sage Ihnen jetzt meine Sicht auf die damalige Anekdote. Also Herbert Hahn fragt Rudolf Steiner, Herr Doktor, wie soll man sich einen Engel vorstellen? Und Rudolf Steiner antwortet, stellen Sie ihn sich irgendwie vor. Stellen Sie ihn sich vor. Also ich sage, stellen Sie sich irgendwie vor, hätte Rudolf Steiner auch sagen können. Stellen Sie ihn sich vor. Und Herbert Hahn ist dann etwas überrascht und sagt, man kann sich aber einen Engel doch nicht irgendwie vorstellen.
Ich stelle nochmal die Frage und Rudolf Steiner sagt nochmal dasselbe.
Okay, also das wäre jetzt typisch der Stil von Rudolf Steiner, stimmt, ja. Genau, sag nochmal dasselbe.
Also, dann sagt Herbert Hahn zum dritten Mal, als er pikiert ist, er zweimal dasselbe gehört hat, dann sagt er, aber Herr Doktor, wie soll ich ihn mir dann vorstellen? Dann wird er also ein bisschen...
Aha, eindringlicher. Und dann antwortet Rudolf Steiner, aber stellen Sie sich irgendwie vor, ja?
Nee, dann sagt er, wenn Sie sich ihn vorstellen, dann wird der Engel das schon korrigieren.
Ja, das ist die nächste Runde. Das ist die nächste Runde. Aber darum geht es eben, ja? Wenn Sie sich den Engel vorstellen, ja, glaube, jetzt kommt es wieder in meinen Worten, weil ich das deutlicher finde. Ja, glauben Sie denn nicht, lieber Herr Dr. Hahn, dass der Engel nicht dafür sorgt, dass das schon richtig wird? Ja, und wenn man sich diese Anekdote so ein bisschen innerlich nahekommen lässt, dann glaube ich, kann man zwei Momente daraus lesen, nämlich anfangen, ja? Irgendwie einen Engel vorstellen, egal, anfangen. Und das Zweite, erfahrend bleiben. Man muss lernen, sich korrigieren zu lassen durch den Engel. Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung. Ja, wie merke ich dann, dass der Engel jetzt eine Korrektur vorgenommen hat? Aber das funktioniert. Also man merkt ja, wenn man sich ihn irgendwie vorstellt, ich sag mal jetzt so irgendwie mit richtig Federn und großen Flügeln am Rücken und so, ja, und goldenem Haar, dann weiß ich auch irgendwie, naja, ich kann es nicht besser. Ja, das stimmt nicht, aber ich versuche jetzt mal in die Richtung. Und schon diese Differenz, die an der Stelle entsteht, ich weiß, das stimmt eigentlich nicht, erzeugt eine Offenheit, die bei weiterem Üben dazu führt, dass was passiert. Ja? Dass vielleicht das mit den Flügeln da, mit den Federn nicht mehr so wichtig wird, aber trotzdem irgendwie noch bleibt, es ist ein Wesen, das nicht so an die Erde gebunden ist, wie ich das bin. Ja, und ich dann sage, deswegen gebe ich ihm eben Flügel, damit ich das merke. Also man merkt dann, wie man selber dieses Bild baut. Und man kann merken, dass im Bauen dieses Bildes man wach werden kann für, ich sag mal, Bildeprinzipien. Dafür, wie würde denn der Engel sich das wünschen, wenn ich das versuche? Ja? Also da ist schon deutlich, dass man sich zunächst, ich komme zu dem Konstruktivismus zurück, zunächst die geistige Welt, überhaupt die Welt, so baut, wie man eben kann. Und dabei ist auch gar nichts Anrüchiges dran. Das Problem entsteht erst, wenn man sagt, und so ist sie. Ja? Also wenn ich jetzt sage, und ich weiß, der Engel hat diese komischen Federn da. Und das ist auch so. Und wer das nicht sieht, der ist eben noch nicht so weit. Dann ist es ein Problem. Aber wenn mir klar ist, ich lebe da in einer selbstgemachten Welt und diese Welt brauche ich auch nur, um das, was ich mir bewusst machen möchte, mir zu verdichten, dann ist das völlig unproblematisch, sozial gesehen jetzt, oder auch erkenntnistheoretisch gesehen, finde ich das ganz unproblematisch, weil ich dann lernen kann, meine inneren Stimmungen in Bildern zu verdichten. Und diese Bilder, wenn man das übt, ja, wenn man das immer wieder pflegt, dann merkt man, das eigene Bildermaterial oder die eigene Bildermachfähigkeit, Bildefähigkeit, Plastizität, die nimmt zu. Also man merkt es dann vielleicht sogar an der eigenen Sprache, die plötzlich plastischer, bildhafter wird Oder man merkt es daran, dass man, wenn man jetzt in der Natur irgendwo hinblickt, merkt, ach, das könnte ich mal so anschauen. Nehmen wir doch mal an, ich sehe das so an, was sehe ich denn da? Also ich habe gerade in Templeton vorher noch gefragt, ob wir die 10 Gebote noch zusammenkriegen. Wir sind nur auf 8 gekommen zusammen. Das zweite Gebot jedenfalls heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, und das ist eine spannende Frage, ja, weil Anthroposophie, finde ich, sagt, nur noch Imagination ist doch, mach doch Bild, ja. Frau Professor, kommen Sie doch hierher, weil Sie nehmen mir immer die Poerten weg. Genau, also das Entscheidende der jüdischen Religion war, dass sie eine monotheistische war und dass sie keine Gottesbilder machte, was sie dazu provozierte, stärker inspirative Kräfte zu entwickeln. Also das wirkt noch heute, ja. Die jüdische Kultur ist besonders stark in der Musik, ja, oder im Bankwesen. Also da, wo es nicht so sehr um Bilder geht, sondern um inspirative Momente, um Bildlosigkeit. Also, das zweite Gebot war historisch sinnvoll wohl. Also der Moses hat von Gott ja den Auftrag gekriegt und das, glaube ich, zeigte sich im Verlauf der Jahrtausende, dass das ein wesentliches Moment entwickelt hat. Aber für heute kann man die Frage stellen, gilt das weiterhin so uneingeschränkt? Also ich neige dazu, Sie aufzufordern, übertreten Sie dieses Gebot auch mal, machen Sie sich Bilder. Ja? Und zwar im Sinne der Anekdote, egal wie falsch, aber bleiben Sie dran. Paul Eugen Schiller, der war ja in dem Forschungsinstitut damals in Stuttgart mit dabei als junger Student. Der sagte mir, als ich ihn später traf, Herr Hirtsch, wenn Sie ein Experiment, ein anthroposophisches machen wollen, fangen Sie an, aber bleiben Sie dran. Es wird sich korrigieren, aber bleiben Sie dran. Ja, und wir haben dann lange drüber gesprochen. Das Problem war, er hat sehr viele Sachen untersucht. Und Georg Meyer sagte mal, wo Paul Eugen Schiller war, da braucht man nicht mehr untersuchen. Das ist sauber abgegrast. Ja, da ist alles klargestellt. Seine Quintessenz am Lebensende war ja, weniger Experimente, mehr wie erlangt man. Und das ist mir irgendwie auch geblieben. Gelingt es, sein berufliches Tun von dem begleiten zu lassen oder davon durchdringen zu lassen, dass man die höheren Erkenntniskräfte schult? Und eben da meine Aufforderung, machen Sie sich Bilder. Also verbildlichen Sie sich eine Situation, denn dieses Bildermachen ist eine Hilfe für das Bewusstwerden von zarten Bewusstseinsverfassungen. Also wer glaubt, dass die höheren Erkenntnisstufen ihn erst im nächsten Leben erreichen werden, dem möchte ich sagen, Vorsicht, das könnte faul sein. Ja? Dass man sagt, ich kann das eben nicht. Steiner konnte das, aber ich kann das nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, sondern die Höhe oder die Tiefe der Erkenntnisse, die wird unter uns allen sehr variieren. Der eine ist da, kommt zu großen Erkenntnissen, der andere zu nicht so großen Erkenntnissen. Das ist in allen Lebensgebieten so. Aber zu glauben, man habe keine Imagination, das halte ich für ein Irrtum. Genauso Inspiration, genauso Intuition. Also ich möchte hier werben für einen elastischen Begriff von Imagination, von Inspiration und von Intuition. Das fängt im Alltag an und hört nie auf. Ja, also das kann man beliebig vertiefen, aber es gibt es auch im Alltagsleben. Und man kann sogar sagen, jede Vorstellung ist schon eine Imagination. Ich sage es mal andersrum. Jede Imagination ist eine Vorstellung, aber nicht jede Vorstellung eine Imagination. Ja? Zur Imagination gehört diese nicht abbildende, also nicht sinnesmäßig abbildende Fähigkeit, der Versuch, etwas, was man bisher nicht fassen konnte, doch zu fassen. Also in eine innere Stimmung zurückzukehren und diese innere Stimmung, die einem jetzt zur Frage geworden ist, mit einem Bild sich zu verdichten und dann zum Beispiel auch zu beobachten, wie dieses Bild sich entwickelt. Ja, wie das plötzlich sich verändert, weil ich merke, ich muss das ändern, das stimmt ja nicht so. Die Stimmung ist doch noch wieder ein bisschen anders. Ja, also die Imagination zählt bei mir gar nicht zu den Erkenntnissen, allenfalls zu den Erkenntnisformen. Weil der Inhalt einer Imagination ist ein Bild, aber nicht irgendwie ein Wissen. Ja? Es kann ein Wissen veranschaulichen. Es kann auch ein noch nicht ganz klares Wissen zum Bewusstsein bringen, aber es ist nicht selbst ein Wissen oder eine Erkenntnis, sondern ein Werkzeug eigentlich, ein Bewusstseinswerkzeug. Deswegen würde ich gerne von weiter oben auf die Imagination immer wieder gucken und mit Ihnen zur Inspiration vorschreiten. Da ist das mit dem Wissen schon viel stärker. Also wir hängen Bilder auf und die Bilder haben Rahmen. Das ist da besser. Ja, die Bilder haben Rahmen. Und da kann man fragen, ja, warum rahmen wir denn die Bilder? Und da gibt es sicher verschiedene Deutungen, aber eine Sicht ist, damit man sieht, das ist Bild und das ist Wand. Ja, also außen ist Wand und hinten und drinnen ist Bild. Das heißt, man will bei so einem Bild betonen, das, was ich da sehe, ist nicht die Sache selbst. Ja, es ist ein Bild. Es ist nicht die Wand. Die Wand ist die Sache selbst. Ja, die brauche ich da. Vielleicht ist sie noch irgendwie, hier, in dem Fall ist sie hier, lasiert und Holz. Die brauche ich da aus zwecklichen Gründen. Aber das Bild, das will eigentlich, wie soll ich das sagen, ich sag mal gelesen werden, beschaut werden, auf sein Gemeintes hin angesehen werden. Und deswegen hat es einen Rahmen. Ja, hier ist was gemeint, heißt der Rahmen. Also guck mal hier genauer hin. Das ist nicht so wie die Restumgebung. Und damit kommen wir bei der Inspiration zu der Fähigkeit oder Haltung, bei etwas, das man vorfindet, nicht nur auf das, was man vorfindet, zu schauen, sondern auf das Gemeinte, auf den Sinn durchzublicken. Und da gibt es ja dann von Rudolf Steiner eine Technik, wie man Inspirationen übt. Da sagt er, man möge sich erst mit einem Thema intensiv beschäftigen, kann ein Bild sein, ein Symbol, und dann das wegräumen, Leere eintreten lassen und gucken, was entsteht. Ich habe mit dieser Beschreibung über lange Zeit richtig Schwierigkeiten gehabt, und zwar wegen der Leere. Ich habe dann versucht, Leere eintreten zu lassen. Und das Eintreten von Leere ist ein Selbstwiderspruch. Wer tritt da ein? Die Leere. Ja, und bei mir war das dann so, dass ich mein Bewusstsein richtig mit Leere angefüllt habe. Das war voll von Leere. Also von einem Begriff, es ist jetzt leer, ja, aber es war überhaupt nicht leer, sondern es war mit Leere angefüllt. Also die Haltung des leeren Bewusstseins gelingt nicht dadurch, dass man sagt, und jetzt ist mein Bewusstsein leer. Jedenfalls, ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Ich habe lange gebraucht, um zu entdecken, Fragehaltung beschreibt das viel besser. Also wenn es mir gelingt, gegenüber etwas in eine Fragehaltung zu kommen, ja, was ist hier eigentlich gemeint? Was ist der Sinn an dieser Stelle? Dann ist das Bewusstsein plötzlich in eine Verfassung der Offenheit geraten, das gar nicht jetzt ein eigenes Thema verfolgen will, sondern hingegeben sein möchte an das, was sich ergeben will aus der Frage. Also die Inspiration bedarf der vorbereitenden Frage. Ohne die Frage gibt es zwar auch Inspirationen, aber die sind dann nicht gefühlt. Also es gibt ja Menschen, die voller Inspirationen stecken, denen dauernd was einfällt. Ja, und zum Teil merken sie erst, was ihnen einfällt, nachdem sie es ausgesprochen haben. Ja, dass sie selber staunen, ach ja, das stimmt. Ja. Das ist nicht so sehr eine sozusagen Erkenntnismethode, sondern das ist mehr eine Erkenntnisproduktion oder sagen wir mal eine Einfallsproduktion. Das möchte ich jetzt nicht so betrachten, sondern mehr dieses Moment, ich beschäftige mich mit einem Thema, bereite mich darauf vor, darüber vor, damit vor und dann mache ich mir dieses Thema zur Frage. Also nehmen wir irgendeine Natursituation, ja, meinetwegen ein Baum. Ich erinnere, dass der Dorian Schmidt mit uns da unten vor, weiß nicht, 12 oder 15 Jahren gestanden hat an einem von den Bäumen und dann gesagt hat, so, jetzt lassen Sie sich mal von dem Baum beeindrucken. Ich war also für einen Moment platt, weil ich dachte, ja, was kann man einfach beeindrucken lassen? Und merkte dann aber, alle standen jetzt da und ließen sich beeindrucken. Also dachte, okay, dann beeindrucken. Und wenn man dann diese Fragehaltung gewinnt, Baum, ja, wie bist du hier speziell an dieser Stelle und Verfassung, wie geht es dir oder was immer einem wichtig ist an der Stelle, dann kann man bemerken, dass das zu Antworten führen kann. Das tut es nicht immer, ist auch eine, würde man sagen, biografische Frage. Beim einen geht das besser, beim anderen geht das zunächst vielleicht nicht so gut. Aber mit ein bisschen Übung geht das eigentlich verhältnismäßig gut. Wir haben ja bei uns im Betrieb da den Dorian Schmidt und den Frank Burdig und arbeiten mit denen auch in dieser Richtung. Und da war dann sehr bald deutlich, Inspiration heißt auch, auf jede Frage gibt es eine Antwort. Und die Antwort, die ist abhängig von der Frage. Das ist jetzt furchtbar trivial, was ich sage, aber es hat eine ganz unangenehme Konsequenz. Nämlich dumme Fragen, dumme Antworten. Und das ist ein Problem bei der Inspiration. Also man denkt immer, ja, Inspiration, da kommt immer die Wahrheit in Toto oder so. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Es ist sehr abhängig von der Vorbereitung. Ja, und wenn ich eine Frage unpassend formuliere, wird es auch eine unpassende Antwort geben. Und die Herausforderung ist zu merken, dass die Frage nichts taugte, weil die Antwort passt meistens auf die Frage. Also es gibt natürlich auch die Situation, dass ich diese Offenheit nicht erreiche und mir eine Antwort wünsche, die kommt dann auch. Ja, da sind wir wieder im Konstruktivismus. Die Welt, die ich suche, die finde ich. Ja, und die gibt es dann auch, seitdem ich sie gesucht habe. Also man kann nicht sagen, das ist eine Illusion, die Welt ist da. Aber die Welt ist nicht die, die ich meine, dass sie wäre. Nicht? Also Lucifer lässt grüßen an der Stelle. Da kommt man ganz schnell in Welten, die man gar nicht gesucht hat, aber die man für etwas hält, was sie nicht sind. Also bei der Inspiration ist diese Situation deutlich, Fragen sind Voraussetzungen, um die Offenheit des Bewusstseins herzustellen. Ich möchte die Inspiration auch noch an einem anderen Beispiel, ganz alltäglichen Beispiel, verdeutlichen, wo man dieses Prinzip ganz gut sehen kann. Wenn wir lesen, dann blicken wir gewöhnlich nicht auf die Schrift. Also wenn ich diese Karte, wenn Sie, ist jetzt ein bisschen klein, ja, wenn Sie die jetzt lesen, dann gucken Sie nicht auf die Schrift normalerweise, nicht auf die Schriftfarbe, nicht darauf, dass das jetzt hier eine Zierschrift ist und keine Romanschrift. Ja, vielleicht ist Ihnen der Unterschied auch gar nicht deutlich. Romanschriften haben Serifen, das sind so kleine Häkchen an den Buchstaben, die das Auge in Leserichtung lenken und die dadurch viel leichter zu lesen sind. Deswegen heißen sie Romanschriften. Und die Zierschriften, also wie diese hier, die Helvetica, die werden für Paragraphen benutzt normalerweise. Da will man, dass genau gelesen wird. Also da soll das Auge nicht über den Text fließen können, sondern soll sozusagen an jedem Buchstaben anecken. Also darauf guckt man normalerweise nicht, sondern man versucht, auf den Sinn durchzuschauen beim Lesen. Also man räumt eigentlich dauernd das Gesehene weg. Ja, man interessiert sich eben nicht für die Schrift. Interessiert sich, wenn man die Sprachen beherrscht, nicht für die Sprache, sondern interessiert sich für das Gemeinte. Und dieses Modell des Lesens, dass man aus den Buchstaben auf den Sinn sieht, das kann man verallgemeinern. Also Sie kennen die Formulierung ja, Lesen im Buche des Lebens oder Lesen im Buche der Natur. Ja, gelingt es, die Natur als Schriftzeichen zu entdecken. Also zu entdecken, das, was ich da sehe, meint so wenig sich selbst, wie dieses Bild sich selbst meint. Ja, gewöhnlicherweise sind wir mit der Natur so zugange, wie wenn wir Restauratoren wären von dem Bild, dass wir überlegen müssen, welches Pigment muss ich denn da nehmen, um dieses Gelb wiederherzustellen. Ja, so gehen wir normalerweise mit der Natur um. Wir gucken, ja, was ist denn da? Kann ich das kategorisieren und so weiter? Aber die Haltung, kann ich das, was sich mir als Naturzusammenhang gibt, so anschauen, dass ich sage, da spricht sich was aus, da will mir etwas was sagen. Das ist nicht das Normale. Also ich erinnere, dass Martin Barkow vor Jahren, da gingen wir, glaube ich, irgendwo entlang, sagte, guck mal, und dieser Sonnenstrahl jetzt hier für uns. Ja, und so wie er das sagte, war klar, ja, also das für uns, diese Situation ist jetzt diese Situation, die uns betrifft, so wie wir hier stehen, und die hat jetzt gar nichts zu tun mit allgemeiner Weltgesetzlichkeit, sondern hier ist ein Ereignis, das uns meint. Ja, wir haben dann eine Weile darüber gesprochen, ja, wieso das gerade so jetzt da erscheint oder was sich da ausspricht, welche Stimmung da entsteht. Also, was ich anregen möchte, ist, die Welt, das Leben, die Natur als Schrift zu entdecken. Sich als Schrift zu entdecken. Ja? Sich also bereit zu sein, etwas anzusehen auf etwas anderes hin. Dass etwas nur Ausdruck ist von etwas anderem. Dass man also bereit ist, in dem, wie man sich der Natur aussetzt, zuzulassen, hier möchte jemand ein Gespräch mit mir führen. Ja? Und ich muss jetzt lernen, zu lesen, zu hören. Ja? Je nachdem, entweder ein geschriebenes Gespräch, wenn man das mit dem Lesen weiter folgen will, oder ein gehörtes Gespräch. Hier möchte eine Wesensversammlung mich einladen zu einer kleinen Anwesenheitsfeier. Beispielsweise irgendwie, wenn man so ein Quellgebiet hat oder so. Und die Herausforderung an mich ist, zu entdecken, das, was ich da sehe, will nicht nur als sich selbst gesehen werden, sondern will auch durchschaut werden. Und das Wort durchschauen ist da ja wunderbar, ja? Dass man durchschaut auf das, was dahinter steht. Dahinter ist natürlich ein Gänsefüßchen. Natürlich kann ich nicht wegschaufeln und gucken, was dahinter ist. Und doch ist ein Dahinter, man müsste wahrscheinlich sagen, dahinter heißt hinter mir. Ja? Was hinter mir ist, das mich jetzt in der rechten Weise blicken lässt auf die Situation. Also Inspiration in diesem Sinne ein Verfahren, ein Erkenntnisverfahren, das durch Fragen in sich die Bereitschaft aufsucht oder auftut, an dem, womit man sich vorbereitet hat, vorbei auf den Sinn zu blicken. Also wenn ich es nochmal auf die Natur beziehe, ich lebe mich in eine Waldaue beispielsweise ein, lebe mich ein, indem ich richtig genau auch erstmal gucke, wie sieht das hier aus, wie sind die Farben, Wärme, Sonne und so weiter. Aber dann gibt es eine Zäsur, wo ich sage, so, und jetzt trete ich hinter diese Beschreibung, hinter diese Tabelle, könnte ich sagen, von Eigenschaften zurück und lasse mich beeindrucken, beispielsweise mit der Frage, und was meint das? Was will das jetzt von mir? Wie kommt es, dass ich jetzt hier sitze und mich diesem aussetzen will? Und was sich dann einstellt, das kann zart sein, sehr zart, so zart, dass man sagt, da kommt gar nichts. Das kann sogar sein, dass man auch nichts kommt. Aber dann muss man so ein Computerfritze sein wie ich. Ich glaube, bei Ihnen geht das sicher besser. Dann kommt eine zarte Stimmung. Und das Problem ist jetzt kommen wir auf die Imagination zurück. Das Problem ist jetzt, diese Stimmung für einen Moment halten zu können, dass sie nicht nur huscht, weil das geht, ja, das halten zu können. Und halten kann man das, indem man versucht, sich das zum Bild zu machen. Ja, also sozusagen aktiv zu träumen, mit wachen Augen zu träumen. Bereit zu sein, das, was da als, sagen wir mal, grunelige Stimmung oder wenn da ein Bächlein ist, als undinenhafte Stimmung anweht, zart, aber doch zu halten. Also gerade bei diesem, alles, was nicht so gnomenhaft ist in der Natur, da ist ja jedes Halten schon fast ein Selbstwiderspruch. Ja, bei den Gnomen geht das noch mit dem Halten. Aber Undinen sind gegen jede Haltung. Ja, also die mögen das gar nicht, wenn das gehalten wird. Und doch sind Bilder fähig, angemessen, Undinen angemessen sich zu bilden, mitzubilden. Ja, die müssen ja nicht fest sein, die Bilder. Also die Imagination dient dann dazu, dass das Bewusstsein über den zarten Eindruck nicht hinwegschläft. Na, hinwegschläft ist nicht gut gesagt. Dass das Bewusstsein den zarten Eindruck nicht verliert, sondern verdichtet und damit sich seiner besser bewusst wird und ihm bei weiterem Üben die Möglichkeit schafft, sich im Bewusstsein gemäß der Situation, in der man sich befindet, zu entwickeln. Ja, zu entfalten. Der Engel, der immer mehr Engel wird im Bewusstsein. Ja, also diese Art, sich etwas hinzugeben, heißt nicht, wie das in der transzendentalen Meditation in den 70er Jahren war, einfach alles sein lassen und sozusagen sich selber ausschalten, sondern im Gegenteil. Die gesamte Aktivität, die man hat, als Plastilin zur Verfügung zu stellen, als Bildmaterial. Ja, also dass das, was da als Eindruck werden will, mit wenig Kraft, mit wenig Aufwand in mein Bildmaterial gestalten kann. Das ist, das muss man üben, das geht, also ich musste das üben, das geht nicht von, ging bei mir nicht von allein, dass die Bilder immer beweglicher werden in dem Sinne, dass die Stimmungen, die Eindrücke, die sozusagen von hinten vom Bewusstsein kommen, ganz schnell Eingriff nehmen können in das, was da als Bild ich zur Verfügung stelle. Und dann merkt man, was zunächst als Bild völlig aus der eigenen Küche kam. Ja, also das sind die Bilder, die ich eben habe. Ja, andere haben völlig andere Bilder, benutzen auch andere Bilder, um sich das bewusst zu machen. Diese aus der eigenen Küche kommenden Bilder sind ja nicht die Hauptsache in Bezug auf ihr Inhalt, ihr Erscheinen. Sie dienen eigentlich ja nur dazu, die Verfassung bewusst zu halten und deutlich werden zu lassen, es geht so, wo die Worte fehlen, aber doch die Bilder noch hinreichen. Ja? Es ist wie das. Also Vergleiche werden dann oft ja auch benutzt. Und Je mehr man das übt, desto weniger werden die Bilder dem vergleichbar, was man normalerweise beschreiben würde. Also ich könnte es auch anders formulieren, desto mehr werden die Bilder zu Gesten. Eine Geste hat ja gegenüber einem Bild noch diesen Ausdruckscharakter. Ja? Mit einer Geste ist immer klar, da ist noch was Gemeintes dabei. Beim Bild ist das auch, aber das ist nicht ganz so deutlich. Ja, eine Geste, eine Bildergeste wäre vielleicht ein guter Ausdruck, dient dann dazu, die inneren Stimmungen, den inneren Verfassungen, die durchaus mit dem Äußeren zu tun haben können, in und außen wird da immer schwieriger zu unterscheiden, wach zu bekommen. Ja, Inspiration ist verglichen mit der Intuition aus meiner Sicht noch eine einfache Sache. Also eine einfache, verhältnismäßig einfach zu erreichen. Die Intuition, die kann man sich als Erlebnis veranschaulichen an der Erinnerung. An der Erinnerung. Sie kennen das leider wahrscheinlich alle auch, der Name, der weg ist. Ja, man steht jemandem gegenüber oder will von jemandem erzählen und es fällt der Name nicht ein. Und jetzt geht man bei. Ja, das war doch irgendwie ein Klang von und so weiter. Probiert verschiedene Sachen aus und immer ist das Bewusstsein da, es stimmt nicht. Ja, und irgendwann hat man den Namen und dann sagt man, jetzt stimmt's. Und dieses Erlebnis, jetzt stimmt's, das ist in der Intuition auch. Also ich sage nicht, dass das Namenfinden eine Intuition ist, sondern es ist eine richtige Erinnerung. Aber diese Qualität von es stimmt, ja, dieses Evidenzerlebnis, wie das philosophisch heißt, das ist das Typische für eine Intuition. Also da ist keine Diskussion, ob das jetzt der richtige Name ist oder nicht. Es ist. Ja? Und dieses ist auch das Grunderlebnis in der Intuition. Man weiß, es stimmt. Ich schildere Ihnen jetzt eine historische erste Begegnung mit einer solchen Verfassung. Augustinus. Augustinus ist ja der erste Autobiograf. Also der hat sein Leben geschildert im Gespräch mit Gott und ihm geschildert, was er alles falsch macht und so weiter. Und kommt dann im Laufe seiner Beschäftigung mit Gott zu der Frage, ja, aber wie ist das eigentlich? Kann ich denn sicher sein? Worüber kann ich denn eigentlich sicher sein? Und entdeckt, ich kann ja zweifeln. Und entdeckt, ich kann eigentlich an allem zweifeln. Und entdeckt, ich kann an Gott zweifeln, was ihm sehr unangenehm ist. Aber er ist so ehrlich, dass er sagt, aber ich kann zweifeln. Und dann fragt er sich, muss ich an allem zweifeln? Und dann ist er Vertreter, einer der ersten Vertreter von Bewusstseinsseele, der merkt, am Zweifeln kann ich nicht zweifeln. Und diese Entdeckung, die ist fundamental, so trivial, wie sie klingt, die ist fundamental, weil Augustinus da sozusagen schon drittes Kapitel Philosophie der Freiheit, Ausnahmezustand, hat einkehren lassen. Er konnte sich beim Denken beobachten, in dem Fall beim Zweifeln, und hat gemerkt, die Tätigkeit, die ich ausführe, kann ich nicht verleugnen. Also, wenn ich das etwas knapper formuliere, dann sage ich, ein Satz wie ich schweige, ist immer falsch, immer gelogen. Ja, weil es stimmt nicht. Das, was ich tue, ist nicht das, was ich sage. Ja, ich rede ist dann das Gegenteil, ist immer richtig. Ja, weil während ich das tue, mache ich das, was ich sage. Das heißt, das menschliche Bewusstsein, die Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinsseele ist fähig geworden, im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, zu merken, was es macht. Da gibt es diese Paradoxie, da kommt einer aus Kreta nach Athen auf den Markt und sagt, alle Kreter sind Lügner. So, jetzt waren die Griechen ganz, hatten die Griechen eine Panne an der Stelle, weil wenn er aus Kreta ist und lügt, dann hat er recht. Nämlich, dann sind alle Kreta Lügner, aber dann hat er nicht gelogen. Wenn er aber nicht gelogen hat, dann ist der Satz falsch, weil dann hat er die Wahrheit gesagt. Ja, dann lügen doch nicht alle Kreta, sondern er hat plötzlich die Wahrheit gesagt. Also die Griechen haben gemerkt, dieser Satz ist paradox. Er ist einfach nicht lösbar. Und Bewusstseinsseele kann jetzt sagen, ja, das ist auch kein Wunder, weil die Verstandesseele nicht fähig ist, auf ihre Tätigkeit zu schauen. Ja? Sie guckt immer auf ihr Ergebnis. Also stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Zug, Rücken zur Fahrtrichtung und das Bewusstsein sieht immer das, was vorbei ist. Ja? Gegenstandsbewusstsein, unser Vorstellungsbewusstsein ist so geartet, immer das, was schon fertig ist, das sehen wir. Rücken zur Fahrtrichtung. Ja? Wie ist das, wenn wir jetzt mal sozusagen auf gleiche Höhe kommen, dass wir sehen, wie das ins Bewusstsein kommt? Und das ist Leistung der Bewusstseinsseele. Die Verstandesseele ist notwendig, Rücken zur Fahrtrichtung. Dazu auch noch eine Anekdote aus meiner Studentenzeit. Da gab es den Professor Patzig in Göttingen, Philosoph, formaler Logiker. Und der hielt eine Vorlesung über Spinoza. Und der Spinoza, der hat ja seine Philosophie wie ein Geometriebuch gebaut. Also da geht das erst los mit Axiomen, dann kommen Definitionen, dann kommen Sätze und die Sätze werden bewiesen. Und dann fragte der Patzig, ja, sagen Sie mal, was ist ein Axiom? Und wenn man mal ein bisschen Mathematik gehört hat, dann weiß man das, dann sagt man, ja, ein Axiom ist also ein Satz, der nicht bewiesen werden kann, der unmittelbar evident ist. Und dann guckt er mich an und lächelt so ein bisschen. Wahrscheinlich hat er sich geärgert, dass die Pointe ihm schon davongegangen war. Sagt er zu mir, ach, da sind wir uns doch wohl einig, dass die Evidenz zu den überwundenen Dingen gehört. Philosophisch. Sag ich, wie bitte? Sie reden doch mit mir. Dann nehmen Sie doch an, dass das, was Sie sagen, nicht nur für Sie, sondern auch für mich evident ist. Dann lächelte er noch mehr und sagte, nein, auch darüber haben wir schon nachgedacht. Das ist nicht der Fall. Ich glaube nur, dass das stimmt, was ich sage. Aber lesen Sie doch mal Kuhlenkampf, Handbuch der philosophischen Begriffe über Evidenz und dann unterhalten uns weiter. Also ich war so ein bisschen ärgerlich, habe mir dann diesen Kuhlenkampf geholt und ausgerechnet der von Steiner so verehrte Franz Brentano, der schafft da Klarheit. Der hat gesagt, die Evidenz, also dieses Erlebnis, es stimmt, gehört nicht zu den philosophischen Begriffen oder Dingen. Denn wenn man beweisen will, dass es Evidenz gibt, dann müsste man das, was man beweisen will, voraussetzen. Nämlich der Beweis müsste evident sein. Wenn man zeigen will, dass es keine Evidenz gibt, dann wäre das ein Selbstwiderspruch. Ja, weil dieser Beweis müsste evident sein, sagt aber, es gibt gar keine Evidenz. Und deswegen gehört die Evidenz nicht zu den philosophischen Begriffen. Also da sieht man jetzt deutlich, wenn der Verstand über seine Grundlagen reflektieren muss, dann geht er in die Knie. Das kann er nicht. Ja? Also das hat Brentano deutlich gezeigt, solange Philosophie Verstandestätigkeit ist, wird sie mit dem Gefühl für die Wahrheit nicht fertig. Also mit dieser Evidenz nicht fertig. Und ich habe dann ein kleines Traktat geschrieben und dem dann gegeben. Da habe ich gesagt, wenn man sich konzentriert und konzentriert ist und merkt, dass man konzentriert ist, dann weiß man, dass man konzentriert ist, weil man die Tätigkeit genau tut. Also das Gleiche wie bei Augustinus. Ne? Dann weiß man das, weil man das gerade tut. Und es wäre ganz krank zu sagen, ich weiß nicht, dass ich das nicht tue. Ja, und dann habe ich dem das abgegeben und er sagt, ja, das ist ja noch interessant, was der Herrscher geschrieben hat. Also da meinte er, ich habe erst den Brentano referiert. Aber der letzte Teil, das ist keine Philosophie, das ist Psychologie. Ja, und damit war der Verstand wieder gerettet. Also die Sache ist ziemlich wasserdicht. Ja, der Verstand kommt an seine Erlebnisgrundlagen nicht dran. Das kann erst Bewusstseinsseele, die kann das aber. Ja, die ist fähig zu reflektieren, was mache ich eigentlich? Ja, wie bin ich eigentlich beteiligt bei dem, was da jetzt passiert? Und damit ist die Bewusstseinsseele sozusagen die erste Stufe, in der Intuition möglich wird. Denn Intuition ist jetzt dieses Erleben in Evidenz. Also man könnte sagen, die Gefühlsseite der Intuition, das ist Evidenz. Die Bewusstseinsseite, also die Denkseite der Intuition ist, dass ich weiß, worum es geht. Und die Willensseite der Intuition ist die Dichte, also die Erlebnisdichte. Das gilt jetzt überhaupt für Erkenntnis, was ich schildere. Ich möchte mit Ihnen noch eine weitere Intuition aufsuchen. Dazu möchte ich gerne mit Ihnen eine kleine Übung machen. Ich weiß nicht, ob wir sie hier schon mal gemacht haben. Wenn ja, ist es vielleicht nicht so schlimm. Die Frage, wer bin ich? Und da gibt es ein ganz praktisches Verfahren. Wir gehen mal davon aus, tertium non datur, sagen die in der Mathematik, dass Widerspruchsbeweise erlaubt sind. Es gibt Mathematiker, die sagen, wenn ich zeige, dass das Gegenteil nicht stimmt, ist noch gar nicht gesagt, dass das andere dann stimmt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Und zwar, was bin ich, wer bin ich, durch Wegstreichen. Wir streichen alles weg, was wir nicht sind. Ja, gewöhnliches Bewusstsein, also jetzt nicht irgendwie anthroposophisches erweitertes Bewusstsein, sondern gewöhnliches Gegenstandsbewusstsein. Was bin ich nicht? Ja, also ich könnte jetzt hier Zäsur machen, ich nehme ihm das jetzt ein bisschen ab, indem ich die Stufen schnell durchgehe. Da ist dann deutlich, die Welt bin ich nicht. Ja? Jetzt gehen wir näher ran, mein Körper, da sind wir anthroposophisch geschult genug, um zu sagen, nee, den bin ich auch nicht, sondern den habe ich. Ja, das ist, wenn es in den öffentlicheren Arbeitsgruppen gibt, das schon mal erstmal eine lange Diskussion, ob ich nicht doch mein Körper bin und nicht habe. Also da haben wir jetzt schon eine wieder philosophische Unterscheidung zwischen essentiell und habituell. Was ich habe, bin ich nicht, denn ich bin der Besitzer. Ja? Also was ist jetzt essentiell und was ist habituell? Und dann merkt man, meine Gefühle habe ich auch, meine Gedanken habe ich. Also was habe ich eigentlich nicht? Ja? Und dann kann man sagen, naja, ich weiß aber, ich bin der, der dieses ganze Ding jetzt macht hier. Ja? Also dass ich untersuche, ob ich habe oder bin, ja, das weiß ich, dass ich das mache. Und wenn man das jetzt genügend ausfaltet, dann entdeckt man in einer ersten Näherung jedenfalls, ist das Ich nichts, auf das man zeigen kann. Ja? Zeigen hieße nämlich das da. Ja? Ich hier, das da. Und das kann nicht sein, weil ich bin ja hier. Das heißt, es ist nicht zeigbar, es ist damit auch nicht etwas. Also es ist kein Gegenstand. Gut, das ist für uns trivial. Natürlich sehe ich kein Gegenstand. Ja? Aber auch nicht in dem Sinne, dass ich es mir gegenüberstellen kann. Ich kann mir zwar eine Vorstellung von mir machen, ja, aber ich kann mich mir nicht im wirklichen Sinne gegenüberstellen, weil wer steht dann wo? Und wenn man sich das deutlich macht, dann wird klar, in erster Näherung oder meinetwegen nullter Näherung ist das Ich reiner Wille. Ja, reine Tätigkeit. Also reines Aktu, reines Handeln und gar kein Inhalt. Das ist für das Erleben zunächst ziemlich schwer, sich da überhaupt noch was bei denken zu können. Ja. Kein Inhalt. Kein Inhalt. Ja, reine Tätigkeit, reiner Prozess, die kann sich auf Inhalte richten. Aber ich bin mir da bewusst, wo ich handle. Also wenn man sagt, ich bin, dann ist das eigentlich sprachlich etwas irreführend. Ja? Weil es klingt so, wie wenn das ein Zustand wäre. Man müsste eigentlich sagen, ich seine. Ja? Also ich sorge dafür, dass ich bin. Ich bin in mir tätig, wenn ich sage. Dass es mich gibt, auch wenn ich das nicht tue, das ist Gnade der Götter. Ja? Aber wenn ich mich mir selber vorhanden machen will, also wenn ich wissen will, um wen handelt es sich da eigentlich, dann gelingt das nur, wie Steiner das so richtig knapp sagt in den Wochensprüchen, sich selbst erschaffen stets wird Seelensein sich selbst gewahr. Ja, sich selbst erschaffend. Ja, indem ich tue, bin ich mir vorhanden, aber nicht sonst, im Augustinus. Der merkt, er zweifelt und deswegen weiß er, dass er am Zweifeln nicht zweifeln kann, weil er es tut. Also, wir haben jetzt in der Intuition des eigenen Ich diesen Charakter, dass das nicht bezweifelt werden kann. Weil das, was man tut, das ist, was man gerade zum Inhalt hat. Philosophie der Freiheit wäre das 9. Kapitel. Im 3. Kapitel ist das noch nicht klar. Im 3. Kapitel sagt Steiner, das geht eigentlich gar nicht. Ja, da kommt das mit den 7 Tage, hat Gott, 6 Tage hat Gott geschaffen und am 7. Tag hat er geguckt, was er gemacht hat. Also da ist dieser Rückblick drin. Im 9. Kapitel wird die Intuition geschildert als ein rein geistiges Erleben im rein Geistigen. Also da geht es um Erfahrung, um Erleben. Und das ist diese Willensseite. Das hat mit dem Denken gar nicht so viel zu tun. Diese Willensseite, die sich zunächst mit dem eigenen Ich verbindet. Das ist jetzt nicht besonders tiefgreifende Aussage. Aber wenn man das jetzt ein bisschen strapaziert, dann kann man entdecken, dieser eigene Wille wo er bewusst wird, wie im eigenen Ich, der muss sich nicht nur mit sich selbst verbinden. Der kann auch anders. Aber das muss man lernen, das muss man üben. Dieser Wille, der kann sich auch hingeben. Das ist ein bisschen Widerspruch. Ja? Ein sich hingebender Wille, wie funktioniert das? Ich will das versuchen anzudeuten. Man kann ja sich wundern, dass es überhaupt etwas gibt. Also das ist jetzt tiefste Melancholie, was ich jetzt mache. Ja? Der Melancholiker fragt ja immer, was ist das überhaupt oder eigentlich? Und die tiefste Stufe davon ist, dass man sich fragt oder wundert oder staunt, dass es überhaupt Geschaffenes gibt. Ja, wir leben da so selbstverständlich drin, dass wir sagen, ist doch klar, muss man sich doch nicht drüber wundern. Aber man könnte es religiös auffassen und sagen, es gibt doch eine Verfassung der Dankbarkeit, dass man überhaupt die Welt vorfindet, dass es die Welt überhaupt gibt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist zunächst noch sozusagen gedanklich, also eigentlich wäre es anständig, wenn ich da mal Danke sage, sozusagen Erntedankfest. Das ist aber für das, worauf ich jetzt hinaus will, nicht genug, sondern was ich jetzt aufsuchen möchte mit Ihnen, weiß nicht, ob das gelingt, ist, dass die gleiche Verfassung, die man im Ich hat, ich bringe mich selbst hervor, ich seine, indem ich will, indem ich handle, gibt es mich überhaupt, dass man diese Verfassung wie eine Art, sag mal, Geistessonde verwendet, um jetzt andere Seinsverfassungen aufzusuchen. Und da ist natürlich die grundsätzlichste Welt überhaupt. Ja? Also seinen eigenen Willen zu verbinden, versuchen mit dem Willen, der Welt erhält, der Welt trägt. Da sind dann einige Erfahrungen natürlich sofort da, dass man merkt, der eigene Wille ist jämmerlich klein gegenüber diesem ausdauernden, Äonen ausdauernden erhaltenen Willen, der dafür sorgt, dass es Naturgesetze gibt, also dass man in der Natur Gesetze entdeckt, liegt ja daran, dass sich die Natur nicht ändert, sondern dass es da Wesen gibt, die dafür sorgen, dass die Welt so ist, wie sie ist und so bleibt. Und das über lange. Also, wenn man versucht, vielleicht müsst ihr das mal in einer stillen Stunde machen, was ich hier jetzt sozusagen andeute, weil es geht nicht so schnell. Wenn man versucht, Einkehr zu halten in die Verfassung, dass es ein Sein der Welt gibt, das von Wesen getragen wird, und man entdeckt, dass diese Wesen dem eigenen, sich selbst hervorbringenden Willen verwandt sind. Nur viel erhabener, viel größer, viel umfassender. Ja, dann kann man entdecken, in dieser Form, also ich nenne das Intuition, in dieser Wesensinnigkeit, Wesenseinigkeit, entdeckt man eine Verfassung, die man bisher als Welt betrachtet hat, die einen mit aufnimmt und mit der man sozusagen zusammenwächst, die einem ermöglicht, wach zu werden für etwas, was normalerweise weit, weit außerhalb des eigenen Bewusstseins ist. Also ich könnte sagen, Willensidentifikation mit Weltwille. Ich deute das an als Anregung, vielleicht will der eine oder andere mal in dieser Richtung nachtasten, weil diese Art, die innere Verfassung zu weiten, zu diesen höheren Erkenntnisstufen führt, die Rudolf Steiner in der Geheimwissenschaft erwähnt. Also wenn er da sagt, das Einswerden mit dem Makrokosmos, dann ist das eigentlich eine erweiterte Intuition. Also eigentlich, streiche ich wieder durch, ist das wohl eine erweiterte Intuition. Man kann sich da herantasten an einer anderen Seite der Welt. Jürgen Smith hat in einem seiner letzten Vorträge, Silvestervorträge, seinem letzten Silvestervortrag, eine Unterscheidung und auch Beschreibung gegeben von mikrokosmischem Christus und makrokosmischem Christus. Ich erinnere nicht mehr, was er gesagt hat, Aber diese Unterscheidung, die ist mir geblieben. Und ich habe dann versucht, irgendwie da mit zu Rande zu kommen, weiterzukommen. Und wenn man sich da möglichst regelmäßig mit dieser Frage oder Haltung beschäftigt, dann kann man entdecken, der mikrokosmische Christus ist das Pauluswort. Nicht ich lebe, der Christus lebt in meinem Sein. Für den makrokosmischen Christus braucht es aber eine ganz andere Haltung. Das ist nicht, der Christus kehrt in mich ein, sondern ich versuche, meine Seele so zu weiten, ja, Wochensprüche, kann ich die Seele weiten, so zu weiten, dass es ihn mehr und mehr umfassen lernt, dass sie ihn mehr und mehr umfassen lernt. Das heißt, dass er in seiner kosmischen Glorie erscheint und nicht in meinem Prokrustesbett. Und wenn man mit dieser Fragestellung dann das Werk Rudolf Steiners ansieht, entdeckt man eine ganze Reihe von Hinweisen oder von meistens Sprüchen, die diese Weite aufzeigt. Also den Seelenkalender habe ich erwähnt, da ist das ziemlich systematisch von dieser kosmischen Ausweitung, makrokosmischen Ausweitung im Sommer zur mikrokosmischen Einkehr im Winter durchgeführt. Sie können auch die Grundsteinmeditation dafür heranziehen oder diejenigen, die Mitglieder der Freien Hochschule sind, da sind es die Klassenstunden ab etwa Klassenstunde 8 folgende und besonders 9, 18, 19, wo diese Weitung der Seele eine Unterstützung und Aufforderung erfährt. Also ich habe versucht, mit Ihnen ein paar Schritte zu gehen in Richtung Intuition und darüber hinaus und möchte sozusagen zurückkehren zu dem, was ich eingangs sagte. Diese Verfassungen beginnen im Alltag. Also Intuition, das hänge ich noch an, das habe ich vergessen, ist aber wichtig. Intuition ist schon, wenn ich sage, das ist, ja, da muss ich nicht diskutieren mit mir, ob dieses Rednerpult hier ist. Ich kann darüber diskutieren, ob wir das Rednerpult nennen wollen. Aber das Sinneserlebnis, hier stellt sich meinem tastenden Willen etwas entgegen. Das kann ich mit mir nicht diskutieren. Das ist eindeutig. Das heißt, die Sinneswelt ist schon eine erste Intuition, die gewöhnlicherweise aber nicht als solche entdeckt wird, wo wir sagen müssen, hier ist Realität. Und auch da eine Fußnote, es gibt eine Sicht in der Sozialwissenschaft, die ein bisschen konstruktivistisch ist, die sagt, ja, Naturgesetze sind eigentlich Verabredungen. Ja, das sind soziale Verabredungen, die haben sich bewährt. Und wenn das ein Naturwissenschaftler hört, der grinst einfach nur, ja, und sagt, mit, danke. Ja, weil für ihn ist klar, ich diskutiere nicht, ob ich hier eine Verabredung habe oder nicht, sondern ich weiß ganz genau, hier ist das Rednerpult. Ja, und mein Wille kriegt einen Widerstand durch fremden Willen. Und damit kehre ich auch jetzt zurück zum Sinn der Naturwissenschaft, wird vielleicht deutlich, warum Rudolf Steiner sagt, an der Naturwissenschaft können wir das Wahrheitsgefühl lernen. Das ist in der Sinneserfahrung deutlich der Fall, weil die Sinne von der Weltentwicklung schon so edel vorgebildet sind, dass sie nicht selbstisch sind, was wir mit dem Ich noch etwas üben müssen. Und damit will ich aufhören.